Weißt du noch, ich hatte eine Zeit lang auf meiner For You-Page immer einen Typ, der in ein Treppenhaus reinfurzt.
Ja!
Couple Off!
Der Podcast.
Mit Matthias Renger.
Und Iris Gavritsch.
Folge 127.
TikToks.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Couple Off.
Herzlich willkommen.
Matthias, ich habe ein Phänomen bei mir entdeckt und ich möchte jetzt wissen, ob du das auch hast und ob ihr da draußen das auch habt, weil ich fange an mir zu zweifeln und zwar so richtig.
Oh.
Pass auf.
Da kann ich schon mal Nein sagen, habe ich nicht.
Ich habe ja über mich inzwischen richtig viele Daten. Ich nutze Social Media seit über 10 Jahren. Das heißt, ich habe ganz viele Beweise dafür, was habe ich in den Jahren zuvor am gleichen Tag gepostet.
Das sind keine Daten in meinem Verständnis des Wortes. Das sind Erinnerungen.
Wie Erinnerungen?
Na, du wirst erinnert daran, was du vor einem Jahr gepostet hast oder vor 6 Jahren gepostet hast. Oder so.
Ich stelle mir gerade vor, wie der CEO von TikTok oder halt von Meta halt sagt, das sind keine Daten, die wir klauen. Das sind Erinnerungen. Das sind einfach nur Erinnerungen.
Ja, aber das ist ganz gut. Der Unterschied liegt ja genau wirklich da. Was du postest, tust du ja ganz bewusst. Und das, was bei denen ständig so skeptisch betrachtet wird, dass die das klauen und verkaufen und so, ist ja etwas, das du ganz unbewusst hergibst.
Okay, also ganz bewusst gebe ich einfach nur Erinnerungen von mir her.
Ja, Postings halt, okay.
Das finde ich richtig gut. Also pass auf.
Ja.
Ich habe jede Menge Erinnerungen.
Ja.
Über mich, also ich frame das jetzt mal als Daten.
Mhm, mach ruhig, ja.
Genauso ist es mit meinem Handy. Ich kann sehen, was habe ich gefilmt, fotografiert in den Jahren davor und ich kann mittlerweile auf 7 Jahre zurückblicken.
Mhm.
So, ich habe mir vorgestern die Haare geschnitten. Dieser Impuls, der kam so aus dem Nichts.
Mhm.
Ich habe gedacht, boah, ich muss mir heute die Haare schneiden. Ich halte es nicht mehr aus. Dann habe ich mir die Haare geschnitten.
Ich halte es nicht mehr aus.
Ein paar Stunden später kommt mein Handy an und sagt, guck dir mal an, was du heute vor einem Jahr gemacht hast. Und was habe ich heute vor einem Jahr gemacht?
Dir die Haare geschnitten.
Yes.
Okay, das ist das Phänomen, auf das du hinaus willst. Mir ist es auch aufgefallen bei dir, also Facebook hat dich erinnert, als du jetzt nochmal unser Video gepostet hast, das erste, das viral ging, als ich damals nach Hause kam, betrunken und einen Strauß Blumen, den ich geklaut hatte, dabei ja. habe. An dem Tag, an dem du entschieden hast, das poste ich jetzt nochmal mit so einem, so fing das damals alles an, kam plötzlich die Nachricht, schau mal, was du vor, wie viel, 6 Jahren?
6 Jahren auf Facebook, da war noch gar nichts irgendwie mit TikTok und so
genau.
weiter. Da hatte ich das auf Facebook. Das haben 50 Leute haben das gemacht.
Und es war aber genau dieses Video.
Ja. Und das ist mir häufiger schon aufgefallen bei mir. Und vor ein paar Jahren dachte ich noch, Quatsch. Das stimmt nicht. Das ist nur ein Zufall. Aber inzwischen ist die Datenlage erschlagend. Ich merke, dass ich ständig das Gleiche mache, auch in den Jahren davor. Ich bin in eine richtige Krise gestürzt, weil ich denke immer, ich entdecke mich neu, ich entwickle mich, ich sehe die Dinge immer anders. Und wenn ich mir dann aber die Daten anschaue, merke ich, nee, ich verbringe genauso viel Zeit vorm Handy wie schon vor 5 Jahren. Oder jetzt noch schlimmer, ich mache die gleichen Dinge an den gleichen Tagen.
Ja.
Und jetzt will ich wissen, hast du das auch?
Ist mir noch nie so bewusst an mir aufgefallen. Und ich zweifle gerade auch an dir. Nicht an deiner Integrität als Mensch, an deinen Werten, sondern daran, ob du überhaupt ein Mensch bist. Wenn du wenn du so pünktlich, loopartig funktionierst, vielleicht bist du irgend sowas wie ein Bot.
Ich habe mich das auch gefragt. Das ist erschreckend. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, wenn ich das jetzt wirklich so oft so habe, wie ich das jetzt in den Daten sehe, dann sehe ich doch, warum ich bestimmte Dinge nicht gebacken bekomme. Weil ich immer wieder im gleichen Trott bin, ohne es zu bemerken. Und da würde ich gern wissen, also alle, die jetzt zuhören, ich hoffe, ihr versteht überhaupt, wovon ich rede.
Und ich glaube, es ist gut nachvollziehbar und ich würde mich auch dafür interessieren, ob es auch andere gibt, denen das an ihnen selbst so auffällt.
Achtet mal darauf. Guckt euch mal eure Fotos an von den letzten Jahren. Gab es Tendenzen? Seid ihr an den gleichen Tagen verreist? Habt ihr, weiß ich nicht, das Gleiche sogar gegessen? Neulich habe ich das gesehen, dass ich schon wieder eine Banane fotografiert habe und das hatte ich irgendwie 3 Jahre zuvor am gleichen Tag auch gemacht. Dann habe ich gedacht, ey, ich habe gar nicht so viele Bananenfotos. In 7 Jahren habe ich ein paar Bananenfotos, aber nicht so viele. Warum an den gleichen Tagen?
Ja.
Das ist doch verrückt.
Das sind deine Bananentage.
Ja.
Also ich bin da echt auch sehr gespannt, was ihr erzählt, ob es euch ähnlich geht wie Iris. Ich will euch auch was erzählen, was mir am Wochenende passiert ist. Ich habe meine Mutter besucht in Krefeld und ich habe einen Zug gekriegt, mit dem ich erst sehr spät abends in Krefeld ankam. Und meine Mutter hat mich vor Krefeld gewarnt, so wie Rotkäppchen vor dem Wald und dem bösen Wolf gewarnt wird. Sie hat gesagt, wenn du da wirklich erst nach 23 Uhr ankommst, nimm dir bitte ein Taxi. Ich zahl's auch, aber lauf nicht zu mir vom Bahnhof. Das ist eine ganz schlimme kriminelle Gegend geworden. Tja, war halt Karneval, ne? Am Wochenende. Und da kriegst du kein Taxi. Also bin ich gelaufen und habe einfach währenddessen unterwegs mich drauf gefasst gemacht, dass irgendjemand mich anpöbelt oder irgendwas. Sie hat mir auch gesagt, die fangen meistens, sie liest es in den Zeitungen, ihr selber ist es nicht passiert. Aber da steht, die fangen meistens mit so einer Frage an, nach der Uhrzeit oder ob man irgendwie Geld wechseln kann oder so. Und dann überfallen sie dich und rauben dich aus. Ich laufe durch die Krefelder Innenstadt, wie Rotkäppchen durch den Wald. Niemand spricht mich erstmal an, kein Wolf in Sicht und auf einmal kommt einer. Ein Typ, der 1,5 Köpfe größer ist als ich, bisschen einschüchternde Gestalt, Vollbart, große dunkle Augen, reißt die Augen ein bisschen größer auf, fast aggressiv, schaut mich an und geht schnurgerade auf mich zu. Und ich dachte, okay, jetzt geht's los. Und dann sagt er, bist du nicht der von TikTok? Hör mal, was machst denn du in Krefeld mitten in der Nacht, Liebelein? Und ist so herzlich und nett zu mir und kennt auch dich nur und sagt, wo hast du deine Frau gelassen? Warum hast du die nicht dabei? Wollen wir nicht einen trinken gehen? Der Steffen, ich habe ihn dann gefragt, wie er heißt. Ja, also schöne Grüße an Steffen, das war eine richtig erleichternde böse Wolf-Begegnung in der Krefelder Innenstadt.
Aber theoretisch wäre das auch eine richtig gute Masche, dich auszurauben.
Ja, ne? Sag mal, ich kenne dich doch, gib mal dein Portemonnaie, ja. Liebelein.
Was verdienst du so?
Ja. Stimmt.
Ja, ich habe das auch, wenn ich in den Einkaufshäusern angesprochen werde, dass ich jedes Mal denke, die erwischen mich jetzt beim Klauen. Also, dass die denken, ich klaue.
Ja, ja, gut, dass du das nochmal richtig gestellt hast, ja.
Das habe ich ja schon mal erzählt. Das ist ja, ja. Jedes Mal in meinem Kopf drin.
Ja, oder die kommen dann halt so auf dich zu. Sag mal, ich kenne dich doch, Liebelein. Mach mal deine Tasche auf. Ich will mal gucken, was du mitgenommen hast.
Manchmal ist es einfach ganz irritierend. Ne?
Ja, ja.
Weil man es nicht einschätzen kann, was kommt jetzt.
Genau.
Und weil ich jetzt auch nicht einschätzen kann, was jetzt kommt, kommt
Iris,
meine
mach,
ganz schlechte Überleitung.
Mach bitte gar keine Überleitung. Komm, wir spielen ein Scheißproblem ein.
Was ist dein Scheißproblem?
Hallo ihr zwei. Ich habe ein Scheißproblem passend zum Thema. Ich bin theoretisch in dieser Creator-Gaming-Bubble drin und wir machen einmal im Jahr einen Livestream, der nennt sich Friendly Fire und da sammeln wir Spenden für den guten Zweck für verschiedene Vereine. Das findet jetzt zum 9. Mal statt und letztes Jahr haben wir zum Beispiel 1,7 Millionen Euro in der Zwischenstunde gesammelt, was dann halt in die Vereine geht und das ist ja eigentlich ganz geil. Das Scheißproblem, was ich habe, ist, dass es total bubblig ist. Also außerhalb dieser Bubble findet das nicht statt und ich verstehe nicht, wieso nicht. So, die Medien stürzen sich drauf, so wenn irgendwas ist, so von wegen, ja, diese Jugendlichen mit ihrem Baller spielen, das macht aggressiv, aber was die Gaming-Bubble Gutes macht, das findet einfach medial nicht statt. So, es gibt auch Loot für die Welt, die haben jetzt gerade an einem Wochenende 500.000 Euro gesammelt. Ich meine, das ist mega krass. Was kann ich tun? Was können wir tun, damit das besser wird? Helft mir.
Wir haben doch dasselbe Scheißproblem, Liebelein. Das ist für mich auch irgendwie passend zu der Folge heute.
Ja.
Das ist ganz zentral für mich. Klar, wir werden auch kritisch über TikTok und generell Phänomene im Internet und so weiter reden. Und es ist nicht genau dasselbe wie Gaming und so eine Veranstaltung. Aber hier ist das, was ich da gemeinsam sehe. Ganz viel, was vor allem in den letzten paar Jahren erst entstanden und super schnell groß geworden ist, eine riesen Community um sich schart und wo ein riesen Potenzial drin steckt, was man damit alles Großartiges anstellen könnte, wird mit so einer Skepsis behandelt und zieht sich dann eben nicht durch unsere gesamte Medienlandschaft in der Berichterstattung. Der Rest der Gesellschaft erfährt davon kaum, dass es das gibt und was für positives Potenzial in Sachen steckt.
Und wie dumm das immer behandelt wird, dass es dann immer heißt, ja, die spielen ja einfach nur. Und dann denke ich mir, ja, also zum Beispiel in meinem Umfeld,
ja.
Alle, die einfach nur spielen.
Wen warst du danach eigentlich? Wen hast du im Kopf?
Irgendjemanden, ja. Das sind super schlaue Leute.
Ja.
Ich kenne Oberärzte,
die beim Operieren Candy Crush spielen und deshalb einen richtig guten Job machen.
Du bist ein Zocker, dann die krassesten Denker so in meinem Umfeld, die zocken alle, weil man ja auch gewisse Fähigkeiten trainiert. Oder was ich damals auch total krass fand, als der Ukraine-Russland-Krieg losging, da haben die doch alle zusammen in irgendeinem Spiel, sind sie alle gemeinsam miteinander gelaufen und haben demonstriert. Also es gab in der Gaming-Szene Demonstrationen. Dann wird jetzt so etwas gemacht, was sie beschreibt. Also da passiert halt ganz viel. Und ich frage mich immer auch, warum findet es eigentlich nicht in der breiten Öffentlichkeit statt?
Okay, ich gebe ganz kurz eine verteidigende Antwort auch, warum das so ist. Mhm. Ich glaube, dass diese Technologien sich so schnell entwickeln, dass das gar nicht möglich ist für einen riesigen Teil in einer Gesellschaft von Leuten, die überhaupt mit ihrem Leben, das diese Technologien nun mal gar nicht braucht, klarkommen müssen. Wie sollen die denn da so schnell reinkommen und Zugang finden? Speziell zu dem Beispiel, das du da gerade erzählst. Wie soll man sich denn vorstellen können, dass man virtuell demonstrieren gehen kann in einem Spiel?
Ja, aber trotzdem, man kann anders darüber berichten.
Ja.
Ich gucke jetzt mal, wir müssen ja eine Lösung anbieten.
Ja.
Ja. Wenn ich jetzt so aus der Werbe- und Marketingbrille drauf schaue, dann habe ich oft festgestellt, dass du Presse bekommst, wenn jemandem sehr wichtig ist, dass er sein Image aufpolieren kann. Mhm. Das heißt, die Gamer müssten jetzt jemanden finden, der ein besseres Image braucht. Und die Person müsste dann sagen, hört mal zu, ich habe das jetzt ins Leben gerufen. Deswegen, ich habe Millionen von Menschen hinter mir stehen. Wir haben hier Millionen von Geldern überwiesen. Ich bin ein toller Mensch.
Also
dann kriegt
deine,
man Presse.
Deine Lösung fürs Scheißproblem, das sie uns beschreibt, ist in Kürze, ihr müsst euch missbrauchen lassen.
Genau.
Von einem Poser.
Genau. Und der Poser, der müsste auf LinkedIn groß sein.
Oh Gott.
Und dann kann man ganz viel Presse einkaufen. Dann kann die Person sagen, Mensch. Also, oder irgendeine große Marke, die ein schlechtes Image hat, dass die sich dann irgendwie da verbessern kann.
Ja, okay.
Da gibt es ganz oft Presse.
Dann schreibt so ein bisschen die Wirtschaftspresse darüber und dann halt auch der Fokus und dann halt auch die Welt. Es fängt über diese Medien an und dann geht es auch später in die gesellschaftlich mittigeren Medien und dann erfahren alle irgendwann davon.
Ich glaube, das ist einfach so ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, dass du in der klassischen TV- und Presselandschaft hast du halt auch viel konservativere, alteingesessene Leute noch in den Führungspositionen sitzen, die, wie du schon sagst, auch vieles gar nicht verstehen, was da gerade genau passiert.
Ja.
Weil ich das schon manchmal krass finde, was im Internet so viral geht, groß wird, mhm, und dass das dann in den klassischen Medien gar nicht so viel Beachtung bekommt. Außer es ist kritisch. Dann sind alle ganz schnell vorne mit dabei.
Dann reden alle über TikTok.
Das Thema
TikToks. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Okay, ich habe richtig Bock auf das Thema. TikTok ist geil. Ja?
Schön differenziert ans Thema gehen. Alles klar, wir schwärmen euch jetzt vor, wie toll TikTok ist.
Nein.
Warte, doch, bevor wir an Sachen gehen, die auch kritisch sind. Ich will das nochmal betonen. Ausführen werden wir gleich auch warum. Aber ich gebe dir recht, es ist geil insofern, als es diesen Podcast nicht wirklich gäbe oder vielleicht erst später irgendwann gegeben hätte ohne TikTok. Und Vielleicht, hoffentlich, sind immer noch viele von euch mit an Bord, die damals uns auf TikTok geschrieben haben, macht einen Podcast.
Ja.
Und wegen dieser Kommentare ist es gelungen, dass wir die alle zitiert haben und euch direkt mit rüber in unseren Podcast genommen haben, wo wir eben länger als TikTok, die Zeit läuft, 60 Sekunden maximal damals noch, über irgendwas reden können, irgendwelche Jokes machen können, sondern komplexer, tiefer an irgendwelche Sachen rangehen können. Also allein das finde ich schon mal einen Öffner für dieses Thema, was das Positive doch auch begründet.
Ohne TikTok gäbe es diesen Podcast nicht und auch unser Buch nicht.
Ja.
Also TikTok hat uns wahnsinnig viel eröffnet.
Genau.
Es gibt natürlich auch viele Kritikpunkte. Und ich habe überlegt, wir sortieren uns so, dass wir vielleicht mit den Nachrichten anfangen.
Ja, das klingt sehr sortiert. Die Nachrichten sind immer schön übersichtlich. Welche meinst du?
Heute stand überall in den Nachrichten, dass ein Brief von Osama bin Laden viral gegangen ist auf TikTok. Mhm. Und halt ganz viele gesagt haben, boah, der hatte so recht. Früher bei 9/11, ich war auf der Seite von Amerika, jetzt bin ich aber auf der Seite von Osama bin Laden.
Ja.
Und da gab es halt super viele Videos. Und TikTok hat aber ziemlich schnell reagiert und man kann diese Videos jetzt überwiegend nicht mehr finden auf TikTok. Die wurden runtergenommen und auch der Hashtag A Letter to America, unter denen man diese Videos finden konnte, den kann man auch nicht mehr suchen aktuell.
Und für alle, die das nicht mitbekommen haben, diese ganze Sache, ich habe es auch heute erst, hat mir genau das jemand geschickt zum Thema, hey, ihr habt doch gefragt, hat TikTok dein Leben verändert? Hast du davon mitbekommen? Und hat mir dann einfach nur so stichwortartig was geschickt. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich glaube, wir müssen ein bisschen erklären, warum es runtergenommen wurde, ne?
Ja, weil das antisemitische Äußerungen waren, die da drin waren in diesem Brief.
Also erstmal, dass auf TikTok die Leute nur die ersten zwei Seiten von diesem 8-seitigen Brief gelesen haben und gedacht haben, das war's schon.
Mhm.
Und weil es überhaupt dieser Entweder-Oder-Shit-Move ist, dass man sich auf eine Seite oder die andere Seite schlagen muss. Ja, und wenn ich damals falsch lag, ich war jünger, ich war naiver, ich habe gedacht, Amerika ist toll und hat recht und die anderen sind die Bösen. Jetzt lese ich diesen Brief, zwei Seiten davon und denke, nein, nein, die USA sind die Bösen und Osama bin Laden war der Gute. Und dann, wie du sagst, mit diesen völlig falsch aufgeladenen antisemitischen, ideologischen Falschinformationen, die da drinstehen, das ist schon gefährlich. Ich habe auch Tweets gelesen, die hoffentlich entdecken TikToker jetzt nicht meinen Kampf. Wer weiß, was dann passiert.
So, auf TikTok habe ich dann nichts mehr gefunden dazu.
Ja.
Weißt du, wo ich den 8-seitigen Brief gefunden habe?
Auf Twitter bestimmt.
Ja.
Ja, ich habe auch auf Twitter eine Menge noch dazu gefunden.
Ich hatte nicht nur die kritischen Aussagen auf Twitter gefunden. Ich habe super viele Beiträge gefunden, wo sehr positiv darüber gesprochen worden ist.
Ja.
Und diese Inhalte bleiben da. Sie werden gerade nicht gelöscht.
Ja.
Eigentlich kommen wir jetzt schon zu meiner Grundfrage, die ich habe. Was ich beobachte, und das hast du auf TikTok, du hast es aber auch auf Instagram, du hast es auf Twitter, ganz massiv auf Facebook, Propaganda.
Ja.
Ich sehe so viel Propaganda und auch wie es momentan abgeht mit der Propaganda, also so intensiv, so extrem, habe ich es bisher bei noch keinem Krieg vorher auf Social Media so erlebt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt in diese Bubbles reinkomme gerade, weil ich mir halt auch viel dazu anschaue, weil ich es ja für, ich sag mal, für das, was wir tun, Kommunikation auch wahnsinnig interessant finde, wie sich die Propaganda weiterentwickelt.
Ja.
Und ich frage mich, wie gehen wir damit um? Ich weiß, brillant, ne?
Ja, du hast es direkt auf Spiegelniveau gebracht.
Nee, pass auf. Die ganze Zeit geht es ja darum, man soll irgendwie eine Plattform verbieten. Man soll jetzt zum Beispiel TikTok verbieten, Instagram verbieten, ja? Die ganze Zeit.
Kann ich dazu genau zu dem, was du da gerade entwickelst, einen Tweet zitieren?
Ja, kannst du.
Der wurde mir geschickt, der ist von einem Lennart Pfahler. Das ist ein ganz junger Journalist, vielleicht ist der jünger als du und ich. So sieht er zumindest aus, unsere Generation. Aber er schreibt zu genau dieser Thematik mit diesem Brief, Generation TikTok, zu der er gehört, aber offensichtlich sich distanzieren will. Generation TikTok ist dabei angekommen, irre islamistische Manifeste von Bin Laden als Eye-Opening abzufeiern. Und in Peking lacht man sich ins Fäustchen. Wozu Kriege führen, wenn man den Systemgegner auch zu Tode verblöden kann? Das fand ich super spannend, weil er mit diesem Tweet die gesamte Schuld dafür, dass Menschen diesen Brief entdecken und sagen, oh, der ist eye-opening für mich. Schuld ist TikTok für ihn.
Genau.
Wie bequem kann man sich's eigentlich intellektuell machen?
Ja, das ist genau das, worauf ich gerade hinaus will.
Ja.
Das sind Plattformen. Und wir reden die ganze Zeit darüber, diese Plattformen, die müssen verboten werden. Das geht so nicht. Und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, liegt es daran, dass die ältere Generation wir, auch du und ich, Matthias, wir haben noch eine Zeit miterlebt, wo alles kuratiert wurde. Also ja. Jeden Inhalt, den wir gelesen haben in der TV-Movie, im Fernsehen, in der Presse so. Da haben Leute gesessen und haben entschieden, das veröffentlichen wir, das bekommt die Masse zu lesen.
Ich finde das eigentlich wirklich einen super wichtigen Begriff, kuratieren. Wir benutzen den jetzt hier einfach so. Kann sein, dass uns manche zuhören, die dazu wirklich ein bisschen mehr hören wollen, was damit eigentlich gemeint ist. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen ausgeführt. Wir sind aufgewachsen, gerade in der Zeit, bevor das Internet überhaupt wirklich genutzt wurde in Deutschland, wo du nichts, aber wirklich gar nichts konsumieren konntest an Informationen aus der Welt, wo nicht irgendwer, du und ich, wir nennen das gerne Schwellenhüter, irgendjemand entschieden hat, so, das wird groß gemacht, das wird zu einer Schlagzeile gemacht. Das haben immer einzelne Menschen ausgewählt. Und im Internet hat es erst angefangen, dass sich das verselbstständigt hat. Dass die Information, um die es ging, selbst eine Kraft entwickelt hat, dass Leute sie sich gegenseitig geschickt haben, geteilt haben und es hat unterwandert, dass irgendjemand da entscheiden konnte, wird das groß oder nicht.
Genau, und jetzt haben wir mehr oder weniger selbstbestimmte Inhalte im Internet. Wir entscheiden, was geht viral. Wir gucken, was interessiert uns wirklich? Wem vertrauen wir? Welche Nachrichten konsumieren wir? Auf welchen Plattformen konsumieren wir was?
Ja.
Mhm. Jetzt ist so eine Zeit angekommen, wo du merkst, wir schwappen in was komplett Neues über. Mhm. Wir haben ja auch mal vor 2 Jahren gesagt, TikTok ist wie das neue Internet.
Ja.
Also das ist auch so. Das ist was Neues. Das ist anders. Ja?
Ja.
Wir können das nicht mehr so wie früher, dass wir einfach die Presse haben und die sagen, das konsumieren wir jetzt. Oder wir haben das Fernsehen, die sagen, okay, 20.15 Uhr schaust du das.
Das hier ist die Auswahl. Da sind wir wieder beim Kuratierten. Das hier sind die interessanten Meldungen aus aller Welt. Alles andere ist nicht interessant genug, um es in unsere Sendung zu schaffen.
Ja, wir wollen selbstbestimmt sein. Wir wollen selber gucken, welche Inhalte konsumieren wir, was konsumieren wir und vor allen Dingen mit wem zusammen, welche Communities haben wir, ne?
Ja.
Wir brauchen noch ein komplettes Umdenken. Wir müssen doch weg von diesem, wir verbieten etwas,
ja,
weil das ist gefährlich für die Leute, hin zu einem, okay, wie machen wir unsere Gesellschaft kompetent.
Medienkompetent, ja genau.
Ja, kompetent für das, was da gerade passiert.
Wir können gar nicht zurück zu einer Zeit, in der es das alles nicht mehr gibt. Dafür müssten wir eben nicht nur ein TikTok löschen. Wir müssten das Internet löschen. Und das ist zu spät. Der Zug ist abgefahren. Also das ist was, was sich in meinen Augen all die, wie der, den ich da gerade zitiert habe, einfach nicht bewusst machen als Prämisse. Dass das überhaupt nicht funktionieren kann, einfach eine Plattform sich rauszugreifen, die einem gerade nicht gefällt. Und die nicht nur zu kritisieren, sondern verbieten zu wollen. Das Zitat spielen wir jetzt an der Stelle ein. Matthias Döpfner, über den wir auch schon mal gesprochen haben, Springer-Chef, hat das hier über TikTok gesagt.
It is of course a tool of espionage and that's why I concretely think TikTok should be banned in every democracy. I think it's just insane not to do that.
Also auf Deutsch, TikTok ist für ihn ein Spionagewerkzeug. Man müsste es in jeder Demokratie auf der Welt verbieten und es wäre verrückt, das nicht zu tun. Dieses Zitat ist aus einer Arte-Doku über TikTok, die wir euch auch in die Shownotes hängen. Die haben wir uns auch in der Vorbereitung angeschaut. Die ist auch sehr gut, beleuchtet viele verschiedene Aspekte.
Also der Döpfner, der hat echt viel Macht. Der erlebt viel in seinem Leben. Der weiß viel. Ich bin sehr sicher, dass das so ist.
Ja, klar.
Und dass er in seiner Position so undifferenziert darüber redet. Weißt du, wenn jetzt jemand am Stammtisch so reden würde, würde ich sagen, yo, können wir drüber reden, muss man halt mal schauen. Aber er
in muss man halt mal schauen.
Ja, aber er in seiner Position muss doch eigentlich so differenziert rangehen, weil er ganz genau weiß, das ist alles auch ein Interessenskonflikt. Diplomatie spielt eine wichtige Rolle. Man kann das nicht so einfach runterbrechen, wie er das jetzt macht. Und ich habe mich gefragt, warum macht er das?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mehrere mögliche Antworten und alle sind Spekulationen. Hast du dich für eine entschieden?
Nee, ich glaube, es ist ein Mix aus vielen Dingen. Also zum Beispiel, weil ja auch TikTok mehr oder weniger auch ein Konkurrent für Springer ist.
Und zwar gar nicht mal so auf der direkten Ebene. Du musst dich entscheiden, konsumiere ich entweder irgendwas von Springer Verlag, lese ich Bild oder Welt oder irgendwas, oder gehe ich auf TikTok, das meinst du nicht, ne? Sondern in der Funktion.
Ja.
Er ist Schwellenhüter, er ist jemand, der sagt, das wird gedruckt und das nicht. Und TikTok ist ein Konkurrent und geht hin und sagt, ihr könnt ein bisschen selber steuern, was wollt ihr sehen, was wollt ihr nicht sehen, was wollt ihr in die Welt senden, was wollt ihr nicht in die Welt senden. Das ist die Konkurrenz, ne?
Ja, und da haben wir auch die großen Probleme.
Ja.
Weil es ist natürlich nicht alles gut, was da passiert, aber auf der anderen Seite ist da so viel Potenzial drin.
Genau. Es ist einfach mal wieder so ein Ding, wo man falsch liegt und spüren kann, dass man falsch liegt, wenn man nur eine Sache beleuchtet. Wenn man uns beiden zuhört, könnte man den Eindruck gewinnen, dem wir hier in der Folge gerade auch entgegensteuern, dass wir TikTok einfach nur geil finden und das hat uns so viele Türen geöffnet und mega. Und andere wie Döpfner, die sagen, das ist der Teufel, das ist ein Spionagewerkzeug, das muss verboten werden. Beides wäre für sich allein gesehen einfach eine verhärtete und falsche Sicht.
Ich habe jetzt auch von Leuten gehört, dass halt auch nicht jeder so viel Potenzial da drin sieht.
Ja.
Ich habe ein Beispiel.
Gut.
TikTok, ja. Ich bin ehrlich, ich habe mich lange geweigert, es auszuprobieren. Und irgendwann bin dann auch ich, ja, schwach geworden, habe mir die App runtergeladen und ich verstehe es immer noch nicht, den Hype. Ich habe wirklich mir 2-3 Tage lang die Zeit genommen, meinen Algorithmus zu trainieren. Ich habe proaktiv Sachen geliked, die ich gut fand, und Sachen, die ich schlecht fand, nicht geliked. Aber ich glaube, ich habe es trotzdem falsch gemacht, weil ich bin mitunter auf irgendwelchen Profilen geendet, die mich so verstört und fasziniert gleichzeitig haben, dass ich dadurch wahrscheinlich dem Algorithmus suggeriert habe, dass ich das doch gut finde und deshalb auch nach einer halben Ewigkeit noch nur komisches Zeug gesehen habe. Am faszinierendsten fand ich zum Beispiel eine Person, die sich einfach immer irgendwo hingeschmissen hat. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Sie hatte eine unglaubliche Reichweite und Community und seine Videos bestanden nur aus sich an die verrücktesten Orte einfach wie nassen Lappen hinzuwerfen, in Mülltonnen. Es war einfach etwas, ich habe es nicht verstanden. Und ich glaube, ich habe am Ende eine Stunde auf diesem Profil verbracht. Und das war nur eins dieser weirden Sachen, die ich da gesehen habe. Deshalb, ja, TikTok bis heute immer noch komisch. Ich gehöre zu den Leuten, die 5 Wochen später die Sachen auf Instagram sehen und dann gut finden, die halt auch wirklich gut sind. So wie euch zum Beispiel. Euch habe ich bei Insta gefunden. Oh. Liebe Grüße.
Weißt du noch, ich hatte eine Zeit lang auf meiner For You-Page immer einen Typ, der in ein Treppenhaus reinfurzt.
Und ja. Ja. Ich bin so froh, dass du nie bis heute nicht rausgefunden hast, dass das mein Profil ist. Ja.
Der hatte auch so viel Reichweite. Und irgendwann mal hat er sich auch bei mir eingestellt. Okay, gucken wir mal, welcher Furz ist es heute. Furz-Content ist sowieso sehr groß auf TikTok.
Funktioniert immer. Haben wir schon bei Couple of Jokes festgestellt, dass das wahrscheinlich schon in der Steinzeit funktioniert hat. Ich finde es spannend, wenn sie sagt, dass sie eine Stunde auf dem Profil von diesem Typen da verbracht hat, der sich überall hinschmeißt. Das passiert ja nicht mehr, weil dir der Algorithmus immer nur ein Video reinspült von ihm, sondern weil sie es nicht fassen kann, draufklickt, sich mehr anschaut und der Algorithmus merkt sich, ach, das findet ihr interessant, davon zeige ich ihr mehr. Ich stelle fest, dass überall, auch in Dokus, die wir uns jetzt darüber angeschaut haben, immer wird über den Algorithmus gesprochen, als wäre das eine Person, die was will, die was versteht, die sich was denkt. So.
Ja.
Das ist ganz schwer zu vermeiden. Weil, also jetzt auch mal nochmal für alle, die wirklich so gar nichts mit TikTok bisher am Hut hatten und ausprobiert haben, es ist wirklich etwas, sie hat ja auch das Wort trainieren benutzt. Es ist wie ein menschliches Gegenüber, dem du beibringst, das hier interessiert mich mehr. Diese Art von Video, da habe ich geliked, da habe ich einen Kommentar geschrieben, dann kriegst du auch mehr davon. Und das hier interessiert mich gar nicht, das habe ich sofort weggeswiped. Und der Algorithmus, wie ein Mensch, merkt sich dadurch, ah ja, okay, das ist nichts für dich.
Ich habe ein totales Problem damit, dass überall in den Dokus ganz oft von TikTok einfach nur als die neue Social-Media-App gesprochen wird.
Und dem Hype.
Für mich ist TikTok, das habe ich damals schon gesagt, als ich das verstanden habe, was da passiert mit dem Algorithmus, das ist das neue Internet. Das ist so wie damals, als das Internet gekommen ist und dann auf einmal gab es Google. Und mit Google hat sich alles verändert im Internet.
Ja.
Und so sehe ich das mit TikTok. Guck mal, wenn die Leute sagen, ja, ich bin dann lieber auf Instagram. Instagram hat die Funktion von TikTok geklaut.
Ja,
die Reels-Funktion.
Stories auch geklaut von Snapchat.
Ja. Ich glaube, was wir da sehen mit den Algorithmen, das ist die neue Form des Internets und das müssen wir begreifen und verstehen und damit umzugehen lernen.
Ja.
Und nicht sagen, okay, man sollte das lieber bannen oder man sollte lieber das jetzt vermeiden. Es werden andere Apps kommen. Es werden andere Technologien kommen, die das noch krasser machen, als das jetzt gerade im Moment stattfindet.
Ich kann manche Gründe natürlich total gut verstehen. Eine Nachricht habe ich schriftlich bekommen von einer Hörerin, die ist auf dem autistischen Spektrum. Die hat geschrieben, dass sie mit TikTok auch mal einen Versuch gestartet hat und dann sofort gemerkt hat, nicht, was man jetzt vielleicht erwarten würde, das war alles zu viel, zu bunt, zu schnell oder so, sondern es hat sie sofort so in den Bann gezogen, dass sie gemerkt hat, oh, das muss ich vermeiden, ich werde süchtig. Hat sofort die App wieder gelöscht.
Dazu habe ich auch eine Sprachnachricht.
Hey, ich bin's, Chico. Und zwar TikTok habe ich nicht mehr. Und seitdem ich TikTok nicht mehr habe, hat sich einiges einfach verbessert. So, mir geht's einfach mental deutlich besser. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist viel größer geworden. Ich bin nicht mehr so oft am Handy. Also TikTok hat wirklich mein Leben so krass beeinflusst. Und seitdem ich TikTok nicht mehr habe, geht es mir wirklich viel, viel besser. Das kann ich mal als Tipp an alle weitergeben. Hört auf mit TikTok schauen. Das macht einen so kaputt.
Ich muss kurz sagen, als Chico sich TikTok runtergeladen hat, ich weiß genau, wann das war, weil er an einem Tag mir unter alle meine TikToks kommentiert hat, Chico war hier. Ich habe eine Benachrichtigung nach der anderen bekommen. Chico war hier, Chico war hier, unter jedem Video.
Für alle, die jetzt neu im Podcast dabei sind und sich denken, wer ist Chico?
Der war schon ein, zwei Mal in Sprachnachrichten zu hören.
Und er ist einfach ein Urgestein.
Genau.
Der Community.
Auch auf Discord, ja.
Ja. Ich finde es halt so spannend, wie unterschiedlich diese Erfahrung ist. Ich höre das von einigen, die sagen, mir geht es besser, wenn ich Abstand von Social Media nehme, Abstand von solchen Apps wie von TikTok, weil ich mich dann wieder mehr auf mich fokussieren kann, andere Dinge tun kann. Ich habe erst ein paar Freunde letztes Wochenende gesehen, die haben auch gesagt, die benutzen eigentlich gar kein Social Media mehr und denen geht's viel besser.
Du hast mir auch erzählt, dass du es gemerkt hast im Gespräch mit ihnen.
Nein, das habe ich denen nicht erzählt. Die werden mir nicht im Podcast besprechen.
Du hast nicht gelästert. Es war charmant und interessant, was du beobachtet hast, woran du es festgemacht hast, dass die nicht auf Social Media sind.
Ja?
Ja, ja. Okay, aber wenn du nicht ins Detail gehen willst, dann willst du nicht ins Detail gehen. Kein Problem, gut. Okay.
Und für mich ist es zum Beispiel so, seit ich Apps wie TikTok habe, ist es für mich viel, viel besser. Nicht nur, weil ich jetzt selber als Creator halt mein Zeug mache und dadurch überhaupt erst die Aufmerksamkeit bekomme und Projekte verwirklichen kann, das ist ein Teil davon, aber auch wirklich als User. Ich habe meinen Algorithmus so trainiert,
ja,
dass ich einfach geile Sachen die ganze Zeit zu sehen bekomme. Und damit meine ich nicht den Typen, der die ganze Zeit ins Treppenhaus furzt, sondern ich habe super viel kreativen, interessanten Content und habe immer das Gefühl, oh, wenn die Welt für mich jetzt gerade die echte Welt anstrengend ist, dann kann ich mal eine Stunde auf TikTok sein und sehe, dass von ganz vielen Orten auf der Welt kreative, interessante Leute Content posten. Und ich fühle mich dann so ein bisschen verbunden und denke mir, Mensch, wie cool wäre es, wenn wir eigentlich gerade alle zusammen im Wohnzimmer abhängen würden.
Ja, dieses Gemeinschaftsgefühl, das Gefühl einer Party, wo einfach in jeder Ecke irgendwas anderes Interessantes passiert und du kannst weitergehen, wenn es dich nicht interessiert. Das ist das eine. Und das andere, was du sagst mit dem Lernfaktor. Ich habe mich, glaube ich, in letzter Zeit auch öfter mal zu dem Satz hinreißen lassen, dass ich meine, ich hätte mehr auf TikTok gelernt als in meiner gesamten Schulzeit. Ich muss das überprüfen, ob das wirklich so stimmt.
Ja, ich glaube nicht, weil man kriegt ja einfach nur sehr kurz, schnell Informationen.
Ja.
Und ich finde, man muss halt schon wissen, wie geht man damit um. Es ist falsch, wenn du ein Video siehst und denkst, das stimmt so zu 100%.
Das stimmt alles. Sondern, es gibt nichts, was ich je auf TikTok gesehen habe, was nicht stimmte.
Sondern, dass man einfach merkt, okay, das ist interessant, das gibt mir eine Idee von etwas. Und dann kannst du dich mehr mit diesem Thema auf verschiedenen Plattformen oder halt auch in der Bücherei von mir aus beschäftigen.
Ich habe ein Beispiel. Also es gab einige Folgen, in denen ich gesagt habe, ich habe was auf TikTok gesehen und dann davon erzählt. Aber ich habe es auch immer überprüft, auf anderen Plattformen recherchiert, ob da was dran ist. Du warst
nochmal auf Instagram.
Ich war nochmal.
Du hast nochmal auf Twitter geguckt. Welcher Aluhut.
In meiner Telegram-Gruppe habe ich nachgefragt. Aufgewacht 88 hat es bestätigt. Ja. Nein, konkretes Beispiel. Ich habe jetzt eine Bestätigung von Human Rights Watch zu den Ereignissen im Kongo, worüber ich wirklich kaum sonst irgendwo was in Nachrichten gehört oder gelesen habe.
Ich habe gar keine Ahnung, was da passiert.
Da sterben Millionen von Menschen. Das ist richtig krass, was da abgeht. Seit vielen Jahren schon. Und ich weiß, also ich will jetzt nicht diese Folge nutzen, um das ausführlich zu erzählen, was und warum. Es sind auch viele verschiedene Dinge. Die haben einfach viele Rohstoffe, die im Rest der Welt gebraucht werden. Dann werden die ausgebeutet, gezwungen, diese Rohstoffe abzubauen. Vor allem Coltan, das wird für Smartphones und Geräte und so benutzt. Und wer dann nicht arbeiten und abbauen und in diesen Minen arbeiten will, wird erschossen, die Leute fliehen. Und in einer so hohen Anzahl, dass man eigentlich in allen Nachrichten und überall davon ab und zu mal was hören müsste. Aber nein, aufgefallen ist es mir eben auf TikTok. Es haben Menschen darüber gesprochen, die selber Wurzeln im Kongo haben oder daherkommen oder Familie dort haben. Und dann habe ich eben auch ein Video gesehen, das hat mich total berührt, weil das erste Mal ein Weißer darüber gesprochen hat. Und das wurde gestitcht von jemandem, der aus dem Kongo kommt und der gesagt hat, ich bin so berührt, dass mal ein Weißer über dieses Thema spricht. Das ist sonst nämlich nur bei mir, meinen Freunden und meiner Familie Thema. Ich erfahre über ein Thema, das ich eigentlich wirklich relevant und wichtig finde, erstmal nur auf TikTok. Und dann gehört es natürlich zur Medienkompetenz, sich auf anderen Plattformen mehr darüber zu informieren. Aber allein der Impuls, das ist jetzt ein Beispiel dafür, was ich meine.
Und das finde ich so fantastisch, dass du dieses neue Creator-Dasein, ich meine, das hat schon auf YouTube angefangen vor etlichen Jahren, dass wir die Möglichkeit haben, die Themen, für die wir uns interessieren, die nach vorne zu bringen. Wenn wir jetzt mal anfangen, über uns als Creator zu sprechen. Ich habe über 10 Jahre in meinem Leben versucht, ach noch länger, eigentlich schon seit dem Studium.
Ja.
Also so, ich sag mal so, seit ich 17 bin.
Du hast mit 17 studiert, ne? Ja.
Genau.
Ich erinnere mich.
Und Kasch, Kasch, Traf, Traf gespielt.
Exakt.
Ja. Nein, ich habe, seit ich ganz, ganz jung bin, habe ich angefangen zu versuchen, irgendwelche Projekte zu ermöglichen. Und ich bin immer daran gescheitert, dass irgendjemand auf mich zukam und gesagt hat, du leider nicht.
Ja, also, Schwellenhüter.
Ja, es gab immer einen Schwellenhüter, der gesagt hat, nee. Ich weiß noch, du und ich, wir haben, das ist jetzt, boah, ich weiß nicht, irgendwie 7 Jahre her oder so.
Es war im ersten Jahr unserer Zeit, seit wir uns kennengelernt haben.
Wir haben versucht, einen Kurzfilm zu machen.
Ja.
Und dann sind wir zur Filmförderung gegangen, weil wir gedacht haben, hey, wir haben ein Konzept, wir wissen genau, was wir tun wollen.
Hier ist das Drehbuch und alles. Wir hatten schon uns Gedanken gemacht, wer mitspielt. Ja, ja.
Ja. Und es war relativ schnell klar, dass wir damit nicht weiterkommen.
Ja.
Aus diversen Gründen. Also eigentlich, weil wir auch nicht relevant genug waren und auch nicht in der Position waren, um etwas verwirklichen zu können. Da hätte man zum Beispiel nochmal extra ein Filmstudium on top machen müssen. Da langt das nicht, dass ich zum Beispiel aus der Werbung kam und so weiter und so fort.
Und ich aus dem Schauspiel und auch schon mal Regie geführt hatte und
ja,
so.
Ja, ja. Das war alles irgendwie unwichtig, was ich auch verstehen kann. Aber
genau,
was mich gestört hat, war, es gab noch nicht mal einen konstruktiven Weg. Es gab noch nicht mal ein, macht bitte Folgendes oder wie wäre, also es war eher so, da sehen wir Probleme.
Das war auch das, was mich gestört hat und zwar an folgendem Detail. Das Drehbuch haben sie gelesen und sie fanden es gut. Ich spreche jetzt vom Medienboard, das ist eine Förderstelle. Und die haben sich mit uns getroffen und das wäre jetzt konkret, was du gerade meinst, eine Möglichkeit zu sagen, der Stoff gefällt uns und es lohnt sich, das weiter zu verfolgen. Versucht es auf diesem und jenem Weg. Ne? Weil wenn sie nicht mal das Drehbuch gelesen hätten, dann könnte man ja jetzt auch sagen, okay, dann haben sie sich nicht damit beschäftigt, ob die Idee für sich alleine eine Qualität hat. Hatten sie aber. Und die Idee hat trotzdem nicht für sich alleine dann Türen öffnen können.
Was auch total verständlich ist. Also ich kann viele Entscheidungen verstehen. Aber das ist auch das Problem, gerade in der kreativen Arbeit. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, wieder den ganz klassischen Weg zu gehen, dann wüsste ich, ich hätte in der Kreativbranche, Medienbranche, ich hätte keine Chance. Absolut nicht. Und im Internet geht's.
Ja, und genau an der Stelle finde ich TikTok auch nochmal besonders im Vergleich zu anderen Plattformen, Möglichkeiten, Wegen im Internet. TikTok honoriert sogar genau dieses selbstgemachte Ding. Also wir wollen doch sehen, wie jemand auf die Idee kam und mit welchen einfachen Mitteln es dann Schritt für Schritt geklappt hat. Es ist eine andere Identifikation. Du siehst nicht immer das fertige Hochglanzprodukt. Im Gegenteil. Das performt oft schlechter auf TikTok, wenn du irgendwas siehst, das einfach nur, weißt du, wie halt Instagram in den relevantesten Jahren von Instagram war, dass immer so ein perfektes Lebensgefühl vorgegaukelt wurde durch Hochglanz. Das ist auf TikTok eben nicht. Du kannst dich viel besser damit identifizieren. Es gibt es alles. Du findest alles Mögliche
da. Es hat sich auch verändert. Also das TikTok, was du beschreibst, das ist ja noch wirklich so 2019, 2020. Ne?
Nee, ich habe das immer noch.
Ich auch. Ich sage, es gibt ja, das wenig Hochglanz auf TikTok war, das war früher so. Jetzt gibt es auch sehr viel hochglanzmäßig, weil natürlich auch die ganzen Marketing-Leute jetzt für sich TikTok erkannt haben. Viele Leute auf TikTok sind. Und es ist ja auch immer die Frage, womit gehen die Leute viral? Mhm. Und ich kann euch da draußen versprechen, wenn ihr es drauf anlegen wollt, einfach nur viral zu gehen.
Dann schmeißt euch irgendwo hin und filmt es.
Genau. Lasst einen fahren. Macht irgendwelche komischen Sachen. Schreit andere Menschen an oder so. Sagt etwas besonders Kontroverses und schon habt ihr Millionen Klicks und es ist super leicht. Aber wenn ihr wirklich ein Thema für euch habt, zum Beispiel jetzt in unserem Fall, dass man wirklich Comedy auch aufbauen will mit ernsthaften Themen, dann wird das schon eine interessante Reise sein, weil man ja permanent an sich arbeitet und versucht, besser zu werden, sich zu finden, zu schauen, wie kann ich das Ganze richtig aufbauen.
Ja, das ist übrigens auch etwas, das man häufiger als eine Klage, als was Negatives hört von Leuten, die mal erfolgreicher auf TikTok waren, als sie es jetzt sind. Und die ein paar hunderttausend oder sogar Millionen Follower dort haben und dann sagen, ja, irgendwas stimmt mit dem Algorithmus nicht, jetzt habe ich Videos hochgeladen und die performen nicht mehr so gut wie damals.
Das kann zum Teil sein.
Kann
das
es sein, ja, ja. Und ich sage ja auch nur, man hört es eher negativ und ich will gerade den positiven Aspekt daran hervorheben. Jedes Video wird für sich alleine bewertet, egal wie viel Erfolg du schon auf dieser Plattform hattest.
Und stresst dich das?
Ja, aber das finde ich gut. Ich will, dass ich einen Stress, einen Qualitätsstress habe. Ich will nie bequem werden. Ja, jetzt sind da ja schon so und so viele Follower. Ich kann irgendwas raushauen, das werden die dann toll finden.
Oh, ich sehe das anders. Also ich finde es auf der einen Seite finde ich das gut, aber ich finde es schon schwierig, wenn du dich wirklich aufbauen willst. Also zum Beispiel jetzt in meinem Fall. Ich will gucken, dass ich gut werde in den Sachen, die ich mache. Und dann brauchst du manchmal diese Rückzugsphasen, damit du dich entwickeln kannst, herausfinden kannst, wo bist du noch nicht gut genug. Und eigentlich erlauben dir diese Plattformen das nicht mehr. Weil eigentlich geht es darum, dass du permanent präsent bist. Und dieses permanent präsent sein, das kann nicht gut für die Psyche sein.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, dass ich jetzt auf diese Aussage selber nicht gekommen wäre, als du mich das gefragt hast, weil es bei uns ja echt ein bisschen anders war. Jetzt zumindest im letzten Jahr, in der Zeit, als wir das Buch geschrieben haben, haben wir fast nichts gepostet. Ja. Also auf TikTok wirklich gar nicht. Das war ja eine richtig längere Pause.
Ja.
Und das ist okay. Dann haben wir es wieder aufgenommen und unter den ersten 9 Videos stand dann von vielen, wo wart ihr? Aber es ist für mich jetzt kein schmerzhafter Einbruch an Performance von diesen Videos. Ich finde das alles okay so.
Ich habe von einer eine Nachricht bekommen, die auch wie wir TikToks gemacht hat, Reichweite bekommen hat. Mhm. Es hat alles super gut funktioniert. Und dann hat sie plötzlich ganz aufgehört. Mhm. Und hat gemeint, hey, mich motiviert es einfach nicht. Also weder Geld noch die Anerkennung, die Reichweite so, ne, der Erfolg. Und dann hat sie uns gefragt, was uns eigentlich motiviert, dass wir permanent am Ball bleiben. Hast du für dich da eine Antwort?
Ja. Mhm. Für mich ist es mein Marktwert als Mann. Ich merke, dass ich viele Angebote bekomme, dass man mit mir schlafen will. Und das ist meine Motivation. Nein, mir geht's erstmal wie ihr, weil wenn Geld, Reichweite, Wachstum, schneller Wachstum und so, wenn das meine Motivation wäre, dann würde ich nicht einmal die Woche oder seltener was posten, sondern täglich mehrmals. Ich glaube, für mich ist es immer wieder die Challenge. Die Challenge, den Druck auszuhalten, zu bewältigen, diesen Druck, dass es gut sein muss, ne, dass es meinen eigenen Ansprüchen genügt, dass ich das selber irgendwie witzig finde und schlau, was ich dann schreibe und spiele und hochlade, dass es mir was gibt. Wenn ich versetze mich in jemanden hinein, der es sieht, der es auf die For You-Page gespielt bekommt und dass ich dann dranbleiben würde und sagen würde, ey, gut, dass ich das gesehen habe. Das ist es. Ich will mir selber gefallen. Was ist es bei dir?
Ich glaube, es ist einfach der Job, den ich immer machen wollte, ein Creator sein.
Ah, das ist
nur ein
Job. Ja, okay.
Ja, nein, es ist. Ich habe was Kreatives studiert und habe mir immer vorgestellt, dass ich später einen Beruf habe, wo ich ganz viele verschiedene Projekte verwirkliche. Dann weiß ich noch, als wir die gestartet haben, da hatte ich mich mit einem Freund getroffen und der hat mich dann auch so gefragt, ja, was ist so deine Vision und wie soll das dann später sein? Und ich habe gesagt, ich hätte gerne eine Kreativagentur, die wirklich eine Kreativagentur ist. Also nicht nur so Werbung, sondern wir schreiben Bücher. Wir bringen Theaterstücke auf den Markt. Ja. Wir haben große Kampagnen. Wir haben eine gesellschaftliche Vision und die Werbung finanziert uns ein bisschen.
Ich erinnere mich, dass du das so formuliert hast. Mir hat's gefallen. Ich habe es jemandem aus meiner Theaterzeit, einem Regisseur, mit dem ich befreundet war, so ähnlich auch gesagt. Ich habe gesagt, das ist das, was wir uns darunter vorstellen. Absoluter Unglaube und so, soll das gehen?
Genau, und das war bei mir auch so im Umfeld. Da haben alle gesagt, nee, das ist doch Quatsch und es geht nicht. Und weil ja auch sehr oft die Unterscheidung gemacht wird, dieses klassische Werbung ist so böse und das ist alles so schlecht, wenn die Leute das machen. Ich denke mir immer, das ist eine ganz tolle Meinung, die man haben kann. Mhm. Aber wenn man was Kreatives macht und da eigentlich sein Talent drin hat, dann ist es ganz schön schwierig, sich zu finanzieren.
Jo.
Du hast jetzt nicht hier so den perfekten Markt, dass du auch die besten Arbeitsbedingungen hast und super bezahlte Jobs hast. Und auch alles, was wir zum Beispiel auch von den Öffentlich-Rechtlichen bisher angeboten bekommen haben, ich hätte nicht davon mein Leben finanzieren können.
Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich bei manchen dieser Angebote mich für Werbung weniger schämen würde. Das muss ich doch mal so deutlich sagen. Das gilt nicht für alle Angebote, aber manche sind so, dass ich mir denke, oh, nein.
Nein, da gibt es auch gute Angebote. So.
Ja.
Du warst jetzt auch bei der Anstalt, das war klasse.
Ja.
Aber es ist nicht so einfach, wie man sich das immer von außen vorstellt. Das ist schon ein richtiger Struggle, den man da hat.
Ja.
Was ich auch gerechtfertigt finde, weil es schon in gewisser Weise ein Traumjob ist, den man da macht. Und das Internet, die Apps, die ermöglichen mir das einfach. Und ich glaube, das ist mein Antrieb, dass ich weiß, geil, ich kann jetzt Projekte verwirklichen. Ich kann eine Message nach außen bringen. Wir können sowas wie das Buch entstehen lassen.
Ja.
Ich glaube, das ist mein Antrieb. Das ist auch so mein Leben irgendwie. Dass ich will das mein ganzes Leben lang machen. Immer wieder tolle Projekte, immer wieder. Ich höre mich an wie so eine Berlinerin. Berliner haben immer Projekte.
Genau. Und ganz viel Pathos und Vision.
Ja, das ist schrecklich.
Ich habe was, was ich dem total entgegensetzen kann. Mhm. Weißt du noch, was mein allererstes TikTok war?
Mhm.
Es gab damals einen Trend. Bei diesem Trend hat man auf einem Stuhl gesessen, in Schlabberklamotten, Jogginganzug oder so. Und man hat einen schicken Schuh hochgeworfen und versucht, den mit dem Fuß aufzufangen. Und beim ersten Mal klappt's nicht. Und beim zweiten Mal macht man einen Schnitt, dass in dem Moment, wo der Schuh auf dem Fuß landet, man plötzlich in einem total schicken, als Mann halt Smoking-Anzug oder Frau Abendkleid oder irgendwas, mega gestylt da sitzt. Das war dieser Trend damals. Ich habe mich in Klamotten hingesetzt und das Ganze umgedreht, den Schuh hochgeworfen und als ich ihn mit dem Fuß aufgefangen habe, hatte ich nur noch die Schuhe an und war ansonsten nackt. Das war mein.
Du dachtest dir, super Idee,
ja, ich fand das sauwitzig.
Das lade ich so hoch.
Ja. Ich habe natürlich beim Schnitt darauf geachtet, dass man nichts sieht, aber dass man natürlich checkt, okay, der ist jetzt wirklich nackt da, das schon. Halt Beine überschlagen, ne?
Ich habe eine Panikattacke bekommen.
Ja, du hast mir direkt dazu geraten. Ich habe es ja hochgeladen und wir haben gesehen, fuck, das performt, das wird richtig, das geht ab.
Das wäre richtig viral gegangen, ja.
Und wir haben es sofort runtergenommen. Auch weil wir gedacht haben, was denken denn Kunden, wenn die das sehen? Ah, das ist die Kreativagentur, die für uns arbeitet. Das nächste Video furzt er im Treppenhaus und dann schmeißt er sich irgendwo in eine Mülltonne. Nein, danke.
Das gehört so für mich in die Kategorie, was man alles dafür tut, um viral zu gehen.
Nein, ich fand das super lustig. Ein paar Wochen später hat Borat das gemacht. Genau die Idee.
Ich weiß.
Er saß immerhin noch in Unterhose da, aber die Idee war die gleiche. Ich
Hast
war stolz.
Hast du schon mal überlegt, dass du der deutsche Borat bist? Du siehst voll so aus wie er.
Ich habe eine Ähnlichkeit, ich mache noch lange nicht so mutige Sachen wie er. Sacha Baron Cohen, was der sich traut, Kunstfiguren zu erfinden und mit denen in eine echte Interaktion zu gehen, das dauert, glaube ich, noch.
Und das ist zum Beispiel auch wieder geil für die Plattform, solche Sachen zu machen.
Ja.
Das irgendwie groß zu machen. Da hättest du jetzt früher irgendjemanden gebraucht, der dir das ermöglichen kann und jetzt kannst du versuchen, das selber zu machen. Das finde ich halt geil.
Sacha Baron Cohen ist aber ein ganz gutes Gegenargument gegen uns beide, gerade weil er das alles ja aufgebaut und erfolgreich gemacht hat, noch bevor es TikTok gab.
Ja, aber YouTube, Internet oder wie hat er das gemacht?
Ja, das hat es befeuert dann, aber bei ihm ging es los irgendwann in den späten 90ern und beim britischen MTV, also schon beim Fernsehen. Wie er da hingekommen ist, wie das geklappt hat,
aber
weiß
das
ich
ist,
nicht.
Aber das ist doch das, was ich meine, das habe ich heute noch nicht gesagt, aber das ist das, was ich meine. TikTok ist das neue MTV.
Ja.
Das, womit wir früher groß geworden sind. MTV und Viva, das ist jetzt für mich TikTok und so. Und guck mal, da gibt's keine Jamba-Spar-Abos. Oh, wie dumm wir früher waren, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ich habe die nie gekauft, aber diese, warum hat eine ganze Generation Klingeltöne fürs Handy gekauft? Das macht außer dir. Keiner mehr.
Und außer mir. Ich habe auch nicht.
Ja, aber viele haben es gemacht.
Okay, da habe ich aber einen heutigen TikTok-Trend, der mindestens genauso beknackt ist wie Jamba-Spar-Abos. Es gibt diese Live-Videos.
Ich weiß nicht, wie du meinst.
Wo die Leute keine Menschen mehr spielen, sondern einen NPC. Jemanden, der so automatisiert, in einer ständigen Dauerschleife wiederholend irgendwas sagt. Und zwar vor allem als Reaktion auf zum Beispiel Geschenke. Also für alle, die das so gar nicht kennen. Man kann auf TikTok, wenn man live zuschaut, dem Creator, der Creatorin, die da redet, währenddessen digitale Geschenke machen, in Form von irgendwelchen Stickern wie Rosen oder Eis oder so. Das kostet immer ein paar Cent pro Sticker. Aber wenn man das viel macht, wird man dabei natürlich arm. Und das sind die gleichen Kinder, die vor ein paar Jahren wahrscheinlich Jamba-Spar-Abos abgeschlossen hätten. Die tun mir wahnsinnig leid. Die lassen sich da das Geld aus der Tasche ziehen. Und sie machen es, um eine Reaktion von der Person zu bekommen, die da gerade live ist. Wie zum Beispiel...
Ice cream so good.
Und es wiederholt sich dann.
Okay, wir brauchen eine neue Rubrik. Philosophin Precht, also irgendwie sowas. Ich habe nämlich gerade...
Ricarda Precht, erzähl.
Ich habe was Philosophisches. Mhm. Schau mal, in unserer Generation haben wir Sparabos, Klingeltöne verkauft, gekauft. Wir waren...
Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Du hattest einen Kiosk, vielleicht.
Ich habe tatsächlich auch so sagen, ich habe Prepaid-Karten verkauft.
Ja.
Okay, bei uns hat sich's voll ums Handy gedreht, oder? Mhm. Und dann ist unsere Generation, hat sich ja total durch das Smartphone verändert. Das hat unser Leben komplett verändert. Es war plötzlich ein ganz anderes Gefühl. Das hatten wir zuletzt bei Bill Burr. Bei Bill Burr mussten wir unsere Handys abgeben. Und da habe ich mich auf einmal wie in den 90ern gefühlt und habe gemerkt, wow, das waren die 90er. Wir hatten einfach kein Smartphone.
Ja.
Das war auf einmal so, dass wir gemerkt haben, ey, die Leute müssen sich miteinander unterhalten im Publikum. Und wir haben nichts, was uns ablenkt. Wir schauen uns alle an. Gegenseitig, wir beobachten und so.
Ja.
Und so war unsere Jugend. Dann kam das Handy, es hat sich dann total verändert. Und ich glaube jetzt bei diesen NPCs, also dieses komische TikTok-Ding, was du jetzt da beobachtet hast, das ist jetzt der Vorbote auf das, was jetzt uns alle in Zukunft erwartet. Diese Entmenschlichung zwischen KI und Mensch und was ist eigentlich noch echt und was nicht.
Das kann sehr gut sein, dass das die große Herausforderung wird, aber auch das, was uns dann kreativ und spielerisch macht. Die Grenzen zu verwischen, ein Spielchen zu spielen. Kannst du den Unterschied erkennen? Was bin ich, Mensch oder Maschine? Ja.
Vielen Dank für meinen kleinen TED-Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
TED-Talk, so good. Hast du dir das mal länger angeschaut?
Diese TED-Talks? Nee. Schon viele.
Das, wovon ich gesprochen habe, mit diesen komischen...
Ja, TikTok live, das ist halt wirklich, das ist schlimmer als RTL 2. Das ist halt wirklich... Das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft, so läuft es halt momentan.
Ja.
Und es ist auch noch ein Motivator, den ich habe. Mhm. Ich sehe Social Media, ich sehe wirklich den Social-Aspekt da drin, dass wir uns gegenseitig beeinflussen. Ich liebe Popkultur.
Ja.
Und ich wollte schon immer in meinem Leben Popkultur beeinflussen. Ich möchte selber Popkultur machen.
Mach, ich unterstütze das voll. Du kannst auch deine neue Kunstfigur Ricarda Precht dafür einsetzen. Machst du ein neues Rickys Pop-Pop-Pop-Sofa, dann wird da drauf, aber wird philosophiert. TED-Talks. Aber ich will noch von dir wissen, ob TikTok auf dich einen negativen Einfluss hatte und zwar wirklich konkret in Sachen Aufmerksamkeitsspanne, weil wir das ja vorhin gehört haben, dass das unter anderem deswegen auch von manchen gelöscht wurde und dann sofort auch empfunden wird als Erleichterung, meine Aufmerksamkeitsspanne wird wieder länger und so. Das ist ein nachvollziehbarer Effekt, den dieses schnelle Swipen haben kann. Genauso wie Sucht. Merkst du sowas bei dir?
Ich trainiere halt die anderen Sachen immer. Ganz unbewusst. Also zum Beispiel, wir haben jetzt halt auch ein halbes Jahr lang ein Buch geschrieben. Mhm. Und da musste ich halt sehr genau und sehr akribisch werden.
Ja.
Und wenn du dann im Gegenzug auch mal TikTok hast, dann macht das ganz viel mit deinem Gehirn. Weil du beides hast. Und ich glaube auch, dass wir zu einer Generation gehören. Matthias, im Studium, ich weiß nicht, wie es bei dir war, oder im Abi, ich bin noch in die Bibliothek gegangen.
Ja.
Ich habe nicht Google richtig gut nutzen können, im Studium dann. Aber vorher eine Zeit lang musste ich in die Bibliothek. Also ich kenne noch diese Zeiten. Und die sind für mich innerlich auch gar nicht so weit weg. Deswegen nutze ich inzwischen alles. Und wenn es jetzt um künstliche Intelligenz geht, sehe ich auch eher da drin das Potenzial, anstatt dass ich mir denke, geil, irgendwas schreibt es für mich allein. Und das weiß ich, ja. Das funktioniert ja nicht so. Und ich glaube, dass bei jungen Leuten, da könnt ihr uns gerne auch Nachrichten schicken dazu, das würde mich sehr interessieren, die jetzt in die Schule gehen, das ist wahrscheinlich komplett anders mit künstlicher Intelligenz und mit TikTok, dass das ganz viel mit deiner Aufmerksamkeitsspanne macht und zwar nicht Gutes.
Den Gedanken habe ich auch oft, dass das wirklich eine Frage davon ist, was du denn eigentlich als Ausgleich hast und pflegst und gelernt, womit du aufgewachsen bist, weil in den Jahren das Gehirn ja auch geprägt wird. Noch bis in die frühen 20er ist es nicht fertig ausgeprägt.
Aber guck mal, jetzt haben die Jugendlichen auch so viel geiles Zeugs. Also zum Beispiel von meiner Freundin, der Sohn, der hat dann irgendwelche Mathe-Apps. Mhm. Und ich denke mir, geil, hätte ich das gehabt? Oder ich lasse mir auch neuerdings auf TikTok ein bisschen Mathe beibringen.
Ja.
Und ich verstehe das dann plötzlich besser. Und früher, ich hatte einfach niemanden. Ich hatte auch nicht die Kohle für Nachhilfe. Ich war einfach, entweder ich kann's oder ich kann's nicht. Und da sehe ich dann halt schon sehr viel Potenzial da drin heute, in wie es aufgebaut ist, dass du so viel aus dem Internet lernen kannst, so viel machen kannst. Aber klar, es bringt halt diese ganzen Gefahren mit sich, dass wenn du dich nur noch von Scheiße beschallen lässt und weißt du, wenn du die ganze Zeit nur furzende TikToks hast und irgendeinen anderen Scheiß und ganz viel Trash und das den ganzen Tag als Beschallung hast. Mhm. Dann ist es ja klar, dass das nicht gut für dich ist. Das ist auch mein Fazit für diese Folge, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, dass eine Plattform eine Gefahr ist, sondern dass die Gefahr darin besteht, wie du es benutzt.
Okay, da stimme ich dir fast 100% zu. Ich will eine Mini-Sache einschränken, weil Plattformen wie TikTok sich genau dahinter ja dann auch verstecken, wenn es um ihre Verantwortung geht. Dass sie gerne sagen, ja, das liegt aber an den Menschen, die uns nutzen. Die haben die Verantwortung, die müssen gucken, wie viel und was sie selber hochladen und so. Wie sollen wir denn da hinterherkommen? Wir können ja gar nicht alles immer überprüfen. Wir versuchen das ja schon zu verbessern und künstliche Intelligenz dafür einzusetzen. Wir beide hatten dann auch schon Overblocking, also dass etwas runtergenommen wird und man dann einen sogenannten Shadowban bekommt. Ja, das heißt, dass deine Videos auch danach immer weniger gesehen werden. Wenn du irgendetwas gemacht hast, das vermeintlich die Richtlinien verstößt.
Ich habe vom bumsenden Fruchtfliegen geredet und dann hat TikTok gesagt, das kannst du nicht online stellen. Weil ich davon erzählt habe, dass Fruchtfliegen, für euch alle auch nochmal, halt miteinander Gangbangs haben. Das ist wirklich das Geile am Podcast. Ich kann es einfach alles sagen.
Genau.
Ja. Kein Shadowban, hoffentlich.
Und das andere, Underblocking, wo auch wieder die Verantwortungsfrage gestellt werden muss. Was ist, wenn Dinge durchrutschen und du plötzlich was siehst, was dich verstört, traumatisiert, was totale Gewalt oder das Beispiel, mit dem wir angefangen haben. Wenn dann so ein Brief an Amerika von Osama Bin Laden positiv besprochen wird und die das ganz toll finden.
Ja, und da wünsche ich mir, dass wir nicht einfach nur sagen, guck mal, wie dumm die Generation ist und guck mal, wie die sich alle nur beeinflussen lassen, sondern warum, Matthias, warum geht sowas viral? Wo kommt das her? Und warum stellen wir uns auch jetzt so in der Presse einfach nicht mehr diese Fragen?
So, das jetzt, da stimme ich jetzt 100% zu. Wenn man nicht einfach nur am Schluss stehen lässt, naja, der einzelne Nutzer hat die Verantwortung. Nee, Verantwortung haben alle gemeinsam. Und es ist viel zu bequem, mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen und zu sagen, da, die Plattform macht alles falsch. Die ist gefährlich und die ist schuld daran. Das ist so einfach.
Ich sehe darin gerade voll die Chance, dass wir einen gesellschaftlichen Umgang, zum Beispiel mit Propaganda und so, bekommen. Mhm. Weil das jetzt auf einmal so mehr im Fokus steht.
Ja.
Ich sehe darin auch Potenzial, dass wir uns mehr damit auseinandersetzen und uns fragen, warum ist das eigentlich so kommunikativ? Und das fand ich zum Beispiel an meinem Studium so geil, dass ich mich mit solchen Sachen auseinandergesetzt habe. Und jetzt können wir das alle zusammen in der Gesellschaft. Und ich habe richtig Bock darauf. Es bringt auch viele Gefahren mit sich. Und für Jugendliche ist das schwer. Und ich glaube auch für Lehrkräfte ist das super schwer, gerade damit umzugehen.
Oh ja. Das ist für mich aber ein wirklich gutes und brauchbares Fazit. Wenn man etwas kritisieren will, einen Trend, ein Phänomen, das muss ja nicht nur TikTok sein, es kann alles Mögliche sein, dass man dabei auch mitbedenken sollte, warum ist es attraktiv und schon wird dein Kommentar dazu interessanter und dann das Potenzial darin zu erkennen und zu sagen, okay, wie nutzen wir es denn konstruktiv?
Ja.
Das passiert mir nämlich viel zu wenig und ich habe sogar bei ganz vielen Sachen, die schlecht laufen, überall auf der Welt, den Eindruck, es liegt daran, dass man sich viel zu wenig mit den Potenzialen beschäftigt und immer nur mit den Problemen, mit den Risiken, die da drin stecken.
Ja, das glaube ich auch.
Solange alle so reden, nicht alle, aber solange die lauten Stimmen, die Schwellenhüter so reden, aus Angst, dass sie auch überflüssig gemacht werden von diesen neuen Medien und so weiter. Was auch immer alles dahinter stecken mag. Aber solange mit diesem Dauerfokus auf das Schlimme, Riskante, Negative, Grauenhafte einseitig gesprochen wird, bewegt es sich auch zuverlässig immer weiter in diese Richtung.
Ich finde es so grauenhaft, dass du neue Medien sagst. Und das ist ja auch noch ein richtiger Begriff, weil der wird ja permanent noch verwendet. Hm. Und heute habe ich erst gelesen, dass erst die Faxgeräte bei der Bundesregierung nächstes Jahr im Sommer abgeschaltet werden. Und in Köln erst 2028 mit dem Hinweis, ist nicht mehr ganz so sicher in Sachen Datenschutz.
Das ist ein super Kriterium dafür.
Und damit kommt mein Gehirn nicht klar. Mit Faxgeräten auf der einen Seite in der Gesellschaft und rasend schnellen Trends, alles verändert sich im Wochentakt. Du musst total schnell dabei sein. Ich merke jetzt zum Beispiel, ich habe mich ein halbes Jahr nicht so intensiv mit der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt, wie ich sonst tun würde. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich bin bald arbeitslos. Also so, ich muss so schnell wie möglich alles nachholen. Und andere benutzen das Faxgerät.
Ja.
Ich komme gar nicht klar darauf.
Irres, ich auch nicht. Und ich glaube, das ist ein Scheißproblem. Das kriegen wir jetzt zum Schluss auch nicht mehr gelöst.
Daraus ist auch nochmal eine Folge.
Ja.
Also wie gesagt, wir freuen uns auf eure Nachrichten zu dieser Folge. Ich bin jetzt sehr gespannt auf das Outro, weil ich habe im Vorfeld, bin ich auf dich zugekommen und habe gemeint, gibt's eine Sage über TikTok? Also ich wollte wissen, gibt's irgendjemanden im Olymp oder so, der gesagt hat, ich brauche eine Followerschaft oder irgendein Gott, der getanzt hat oder irgendjemand, der komische Virals gemacht hat. Genau.
Ihr müsst euch das echt vorstellen, dass Iris zu mir kam und dann gesagt hat, pass auf, ich mache dir Vorschläge, Aspekte, die bei TikTok für mich auch ganz wichtig sind an dem Thema und mal gucken, ob die irgendwo in der griechischen Mythologie vorkommen. Ich habe ja dann auch ein paar Sachen aufgezählt, was für Sagen passen würden, manche, die ich schon erzählt habe. Und dann kam ich auf eine, die erzähle ich jetzt und die erzähle ich auch nur sehr kurz, weil sie, das ist übrigens immer mein Problem, diese Sagen sind eigentlich sehr eingebettet. Man kann zu jeder Figur, die darin vorkommt, nochmal einen riesen Vorlauf erzählen, warum ist das überhaupt so gewesen? Warum hatte Semele, so heißt die Hauptfigur in unserer heutigen Sage, was mit Zeus? Da gibt es nämlich eine Hintergrundgeschichte dazu. Und das erzähle ich in einem anderen Thema mal. Ich habe dir nur den Aspekt erzählt, dass sie eine Affäre mit Zeus hatte. Und zwar nicht wie normalerweise, da hat Zeus sich immer nur als irgendein Tier verwandelt und einmal knickknack gemacht und dann war er wieder weg. Mal als Stier, mal als Schwan, mal als goldener Regen. Immer irgendeine Frau geschwängert und dann war er wieder weg von der Bildfläche. Mit Semele hatte er länger was am Laufen. Und er hat ihr aber gesagt, am besten machen wir es einfach, du fragst nicht, wer ich bin.
Wie so ein Typ auf Tinder.
Ja.
Ja.
Und dann hat sie aber angefangen zu fragen, wer er ist. Angestachelt von Hera, die hat abends bei ihr geklingelt, hat sie angestachelt, hat gesagt, ich sehe, du hast da was am Laufen mit einem Typen, du weißt gar nicht, wer der ist, ne? Frag doch mal.
Das erinnert mich gerade, ich muss gerade rein. Mhm. Weißt du noch unsere Anfangszeit? Ich hatte Matthias auf Tinder kennengelernt und dann hatte am Hackeschen Markt an der S-Bahn-Station habe ich mich morgens von Matthias mit einem Kuss verabschiedet. Mhm. Und meine damalige Arbeitspartnerin, mit der ich mir im Büro geteilt habe, stand da und hat mich mehr oder weniger erwischt.
Ja.
Und ich drehe mich um, du gehst hoch zu den Gleisen, sie schaut mich an und macht und sie war so wütend, dass ich kein Wort über uns beide ihr erzählt habe.
Ja.
Ein bisschen erinnert mich das gerade so daran. Hera klingelt.
Ja.
So war das auch ein bisschen mit ihr.
Ja, ja. Und die war natürlich auch stinksauer.
Wollte sich Hera auch an Zeus ranmachen, so wie meine Ex-Arbeitskollegin sich an dich ranmachen wollte?
Ja, das war seine Frau.
Ach, stimmt. Das weiß ich ja alles. Na klar. Hallo?
Ja, die wollte, dass er sich an sie ranmacht.
Mhm.
Nicht an andere. Die war eifersüchtig.
Logisch.
Ja. Also sie setzt Semele den Floh ins Ohr. Frag ihn doch mal, wer er ist. Semele und denkt sich, ja, stimmt, eigentlich frage ich das mal. Macht es und Zeus sagt, na gut, dann sage ich es dir, ich bin Zeus. Die alte Frau klingelt wieder bei Semele und sagt, na, hat er dir gesagt, wer er ist? Ja, Zeus. Wie, und das glaubst du ihm einfach so? Da musst du doch nachfragen, ob er einen Beweis dafür hat.
Hat er einen blauen Haken.
Zeus official.
Ja.
Am nächsten Tag fragt Semele halt, hör mal, kannst du mir irgendwie dich mal in deiner wahren Gestalt zeigen, damit ich weiß, dass du es wirklich bist? Und Zeus sagt, nee, das sollte ich nicht tun, das hältst du nicht aus. Semele besteht darauf, er presst ihn ein bisschen dazu, er zeigt sich in seiner wahren Gestalt und sie erträgt diesen gleißenden Anblick nicht und verbrennt, ist sofort tot. Als ich dir das erzählt habe, hast du gesagt, erzähl die Sage, die passt zu TikTok. Und jetzt will ich wissen, warum. Was ist deine Interpretation, warum du meintest, das passt doch zu TikTok?
Er zeigt, wer er wirklich ist. Mhm. Sie stirbt daraufhin. Und für mich hat das so damit zu tun, dass er ja auf einmal authentisch war. Also er hat so sein echtes Ich gezeigt. Ah. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns auf TikTok ganz oft inszenieren. Also nicht jetzt du und ich als Creator, sondern generell wir alle. Mhm. Nicht, weil wir Bock auf die Inszenierung haben, sondern weil die anderen Bock auf eine Inszenierung haben. Mhm. Leute, die Menschen da draußen lieben Inszenierungen. Wir sind letzte Woche in Hamburg durch die Art Fair gegangen. Da wollte ich eigentlich auch nochmal davon erzählen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich fand das so krass, die Künstler zu beobachten.
Oh ja.
Weil das nur Inszenierung ist, Mann. Das ist nur Inszenierung. Kunst verkaufst du durch Inszenierung. Und ähnlich ist es auch mit dem Creator-Dasein und alles andere. Und die Leute wollen es glauben. Die wollen diese Idee glauben. Und wir bewegen uns gerade in so einem Zeitalter, wo wir auch gerne exposen. Wo wir sagen, ich habe aber sein wirkliches Ich gesehen.
Ja.
Und das ist so und so eine Person. Und ich mag folgende Seiten nicht. Also jetzt unfollow ich dir.
Ja.
Und dieses Sterben ist weniger, also ist nicht ein echtes Sterben, was ich darin sehe in der Geschichte, sondern eher dieses Entfolgen.
Dein Account ist tot. Alle sind weg, weil du dich gezeigt hast, wie du wirklich bist.
Ja.
Statt nur dein Algorithmus, ich. Verstehe ich deine Interpretation.
Ja, dann wünschen wir euch in diesem Sinne eine schöne Woche. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr unsere Folgen teilt, wenn ihr was Schönes, Positives dalasst.
Das hilft nämlich bei Podcasts dem Algorithmus, dass andere ihn entdecken können.
Ja, wir bedanken uns bei euch und wir haben euch ganz doll lieb.
Bis nächste Woche.
Tschüss.